Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit einer kleinen Home-Session. Es ist mal wieder Pfingsttreffen gewesen. Wir sind in den letzten Zügen, es ist der Sonntag und wir sitzen hier in trauter Viersamkeit.
Dreieinhalbsamkeit.
Auch du zählst
Du bist doch keine Held. Ach so, deswegen. Nein, hier wird ja niemand ausgeschlossen.
Mit vielen Spielen im Gepäck und wenig Schlaf. Aber wir wollten euch ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben, euch wieder dran teilhaben lassen und einfach mal die Spiele, also vielleicht so ein paar kleine Spieleempfehlungen geben für Sachen, die ihr noch nicht gehört habt. Zum Beispiel gibt es da so ein Ding, das heißt Kill Team. Ganz neu auf dem Markt. Nein, wir haben auch andere coole Sachen gemacht. Und zwar, wir sind jetzt nur noch zu viert. Hallo Steven, hallo Daniel, hallo Louis.
Hallo.
Hallo.
Der Rest des Teams ist entweder verhindert gewesen, so wie Hannes, der leider nicht dabei sein konnte, oder Simon, den wir letztes Jahr als Gast dabei hatten, der leider da niederlag. Und andere sind nach Hause gefahren. Seppel ist noch heute Morgen beim Joggen umgeknickt, ist heimgefahren. Michi ist schon auf dem Weg nach Hamburg zurück. Ja, und wir sind so die letzten Überlebenden. Christian, du musst sowieso auch gleich los. Deswegen,
ein bisschen Zeit nehmen wir uns noch.
Genau, aber deswegen gehen wir doch einfach mal so durch, was wir gespielt haben. Und fang doch mal an mit dem, was wir als allererstes gemacht haben. Am Freitagabend haben wir uns zusammengesetzt und haben Tempel des Schreckens gespielt. Was ist Tempel des Schreckens?
Tempel des Schreckens, das ist mein Spiel, das habe ich mitgebracht. Das ist ein Kartenspiel, so ein bisschen im Stile von Werwolf. Du hast zwei Fraktionen, einmal die Abenteurer, dann die Wächterin. Die Abenteurer müssen versuchen, Schätze zu finden. Es gibt, also so Kammern zu öffnen, da können Schätze drin sein, da können aber auch Feuerfallen drin sein oder Kammern sind einfach leer. Je nach Spieleranzahl gibt es mehr oder weniger Fallen oder mehr oder weniger Schätze und dann werden die Karten gleichmäßig verteilt auf die ganzen Leute und jeder zieht, Quatsch, sorry, aufgeregt.
Das Lampenfieber.
Ja, genau. Einer hat so eine Schlüsselkarte, der ist im Prinzip derjenige, der dann bestimmt, welche Karte als nächstes wo gezogen wird. Und er fragt dann so die anderen, was hast du denn alles? Dann sagt er, naja, ich habe zwei Schätze und eine Falle und der Rest ist nix. Und das geht halt so reihum. Daraus kann man sich ein Bild machen, wie es aussehen könnte. Aber es gibt mindestens eine Tempelwächterin, die lügen wird. Einfach, da, weil sie will, die Schätze sollen beschützt werden. Und möchte, dass Feuerfallen ausgelöst werden oder halt leere Kammern nur geöffnet werden. Mhm. Und das geht dann halt so rein. Sagst du dann, gut, ich möchte jetzt, dass du die Kammer öffnest, dann wird geguckt, was das ist. Und dann je nach Spielanzahl wird genauso viele Karten umgelegt. Also sprich, wir waren zu fünft, also haben wir fünf Kammern geöffnet pro Runde. Mhm. Und dann wurde halt geguckt, wie viele Schätze haben wir gefunden. Und dann wurde eine neue Runde gemacht und jeder hat halt eine Karte weniger auf sein Deck gehabt, denn und es ging halt so reihum. War sehr lustig, sehr viele Intrigen wurden gesponnen. Mhm. Michi war immer eine Tempelwächterin. Ich glaube, das hängt mit Freebooters zusammen.
Ich glaube es auch. Du musst halt im Endeffekt, ist es so ein Lügen- und Betrügen-Spiel, wie wir das sehr, sehr gerne hier auf der Redaktionskonferenz spielen.
Da kommen wir später noch zu.
Das gefällt uns sehr gut. Ob das jetzt, wie beim letzten Mal haben wir Secret Hitler gespielt. Wir haben jetzt eben dieses Tempel des Schreckens gespielt. Ja, im Endeffekt muss man halt, als Abenteurer weiß man nicht, mit wem man zusammenspielt, oder als Tempelwächterin weiß man auch nicht, mit wem zusammen man diesen Tempel beschützt. Wenn man aber gut ist, dann findet man das irgendwie raus, weil irgendjemand muss ja lügen. Man muss ja, wenn man jetzt viele Schätze hat als Tempelwächterin, das war ich auch mal, mit dir zusammen, Daniel, ja. Da hast du bis zum letzten Moment nicht gewusst, wie du spielst. Du dachtest, du spielst mit Seppel.
So, ja. Aber Seppel lügt nie.
Ja, Seppel kann auch nicht lügen.
Das ist wirklich so die Lektion des Wochenendes.
Seppel lügt nie, Steven und Seppel können aber auch nicht lügen. Die sind dann nicht so gut drin.
Nicht so geübt.
Ja, ist ja eigentlich auch was Gutes. Ist ein cooles kleines Spiel, kostet irgendwie 8 Euro.
Ja.
Und wenn man das mit vorzugsweise mit Leuten spielt, die man kennt, finde ich, dann entwickelt es halt seine ganz eigene Dynamik, weil man halt viel mehr rumdiskutiert, als das Spiel jetzt so in sich selber trägt. Also es wird halt die ganze Zeit Trash gelabert, man beschuldigt sich gegenseitig. Man kann eh nichts machen. Also du kannst nicht jetzt wie bei anderen Spielen jemanden beschuldigen und den dann rausnehmen, sondern man spielt die Runde bis zum Schluss und bis zum Schluss muss man halt versuchen, entweder die Schätze zu bergen oder die Fallen auszulösen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass ein Schatz nicht gefunden wird oder mehrere. Mhm. Und es ist halt bis zur letzten Runde spannend.
Ja.
Und auch sehr aufreibend. Aber geil.
zugleich halt auch kurzweilig und tatsächlich, man konnte, wenn du ein, zwei Runden nebendran gesessen bist, so wie mir, der dann später dazu kam, das Spiel wurde dann einem sofort klar.
Ja. Ja. Die Regeln sind sehr kurz, die sind sehr einfach, die Karten sind einfach, das ist glaube ich ab 10 oder so, ja, auf der Schachtel, das kannst du auch noch kleiner anfangen, weil die Mechanik ist ja mega simpel und es fliegt auch keiner raus, das heißt, alle sind immer bis zur letzten vierten Runde mit dabei, also keinem wird langweilig und es war auch immer in der letzten Runde erst knapp noch, finden wir alle Schätze oder werden alle Fallen ausgelöst, weil das sind die zwei Siegbedingungen.
Genau, also es werden vier Runden gespielt und meistens in der dritten, vierten entscheidet sich, welches Team gewinnen wird. Ich habe das kennengelernt, da war ich auf einem Studententreffen von ein paar Freunden. Wir treffen uns zweimal im Jahr und sperren uns dann in ein Airbnb ein und zocken da alles mögliche, Computerspiele, Playstation, aber auch Brettspiele. Und das hat einer dabei gehabt und da ich ja der Herr meiner Impulse bin, habe ich das natürlich sofort bestellt. Und mit den Kindern gespielt, die haben es geliebt und er hat gesagt, was für die Kinder gut ist, kann für Mario Potato nur genial sein.
Ja. Das ist wie so ein Werbespruch aus der Kinderschokolade-Werbung, ne?
Ja.
Was für Erwachsene, egal, irgendwie so rum, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr kurzweiliges Spiel, ein schönes Aufwärmspiel oder so ein, wie heißt das? So ein
Absacker.
So ein Absacker-Spiel,
ja. Genau. Ja, absolut.
Das nächste Spiel, was wir danach gespielt haben, nachdem wir dann so ein bisschen drin waren und schon das ein oder andere Bierchen intus hatten, haben wir uns gedacht, komm, wir drehen den Regler mal ein bisschen hoch und haben verdammt nochmal gespielt. Und das ist ein Spiel, das hat auch der Steven mitgebracht. Mhm, ja. Ich erkläre mal kurz das Spielprinzip, okay?
Ja, mach das, weil das
geht nicht hin. Man hat einen großen Stapel Karten. Und zu Beginn, auf diesen Karten sind unangenehme Situationen, wie zum Beispiel, man macht sich in der Öffentlichkeit in die Hose oder man haut sich mit dem Hammer auf den Daumen. Und das wird dann, das geht dann vom wenig Schlimmsten, man tritt auf einen Legostein, das hat einen Wert von einem Elendswert von 0,5. Elendsindex, ja. Genau. Es geht aber auch hoch bis zu 100. Das war irgendwas, was
lebendig
war
denn 100? Begraben.
Ah ja, genau, lebendig begraben werden.
Dazwischen gibt es irgendwie so du erwischst deine Eltern beim Sex, das war dann 56 oder sowas.
Genau. Und das ist, die Aufgabe ist es praktisch, man zieht am Anfang drei Karten, legt die offen vor sich hin und die haben dann irgendwelche Werte zwischen 0,5 und 100 in Halbpunktschritten. Mhm. Und jetzt ist es eben die Aufgabe, dass dein rechter Sitznachbar zieht eine Karte und liest die dir vor. Und da steht zum Beispiel drauf, dir fliegt eine Wespe in den Mund. Und jetzt musst du abschätzen, wo zwischen ich trete auf einen Legostein und ich beobachte meine Eltern beim Sex, muss man das einordnen. Und da muss man halt sagen, ja, es ist schlimmer als explosive Diarrhoe, aber nicht so schlimm wie Kopf über zwei Stunden in der Achterbahn festhängen. So. Und dann muss man halt gucken, ob das passt. Und wenn man das geschafft hat, dann legt man eben diesen Karten, ich sag jetzt mal zwischen 23 und 69. Und dann ist es halt irgendwo eine 43 und dann hat man halt wieder, okay, hat man wieder so einen Punkt auf seiner Skala, auf seiner Elends-Skala irgendwie gefunden. Ziel ist es eben, 10 Karten zu suchen und im Endeffekt ist es der Reiz des Spiels, dass man über diesen ganzen Quatsch diskutiert. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die sind indiskutabel. Da weiß man sofort, okay, das ist schlimm, wir brauchen nicht drüber reden. Aber es sind auch Sachen dabei, der Hammer auf den Daumen war ein Streitthema. Der liegt bei 18,5, aber ihr glaubt nicht, was alles unter einem Hammer auf dem Daumen ist. Das ist wirklich, also es sind Sachen dabei, wir können, also man kann das Spiel empfehlen, ne? Ich kann es empfehlen. Ich fand es sehr, sehr lustig.
Ja, es war lustig. Partyspiel.
Mhm. Ja, Partyspiel.
Ja, hat meine Frau mir geschenkt, hat sie mal beim Müller gefunden.
Ja.
Fand sie lustig, hat sie mitgebracht. Ja, und ich spiele das privat auch sehr viel und es ist immer diskussionswürdig. Mich bringt es aber dazu, der Hammer, wenn du überlegst, hat Seppe sehr lange beschäftigt. Heute tut ihn der Fuß weh.
Ja.
Ah, ja. Erkenne die Zeichen.
Ja. Das ist halt, man muss halt auch dazu sagen, in den Spielregeln steht, wenn man das vorliest, muss man sich den schlimmstmöglichen Ausgang vorstellen. Also du haust dir nicht so ein bisschen auf den Daumen, sondern du haust dir halt richtig auf den Daumen und der Nagel geht ab oder so.
Ja.
Also man muss sich das schon so, ne, die Wespe fliegt in den Mund, ja, dann spucke ich sie wieder aus. Nee, dann sticht die dich noch und du verschluckst sie aus Versehen oder so. Also das musst du dir also alles so ein bisschen vorstellen. Es ist sehr lustig und man sieht so Sachen wie, zum Beispiel, da war eins dabei, die Toilette mit den Händen entstopfen. Ja, also eine verstopfte Toilette mit den Händen reinigen. Mhm. Finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm.
Ja.
So. Ist aber schlimmer, als wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut.
War das, ja, klar, das war schlimmer einsortiert.
So.
Ja,
das war irgendwie und es war auch schlimmer, als wenn der Nachbar ein Mörder ist.
Ja, oh, ja, ja genau. Es ist der Nachbar, dein neuer Nachbar ist ein verurteilter Mörder,
ja.
Steht unter... Das war bei 17, glaube ich. Und der Hammer ist bei 18,5.
Ja, so
war das. Also deswegen war der Hammer sehr diskussionswürdig.
Also, Grüße an Huscho, der da hinten sitzt und lacht. Hallo Huscho.
Ja.
Der kam noch zu Besuch vorbei. Wir spielen noch was später.
Genau. Huscho war nämlich auch noch da. Und Flo war auch noch da von Radio Longfall. Als Freunde des Hauses, beziehungsweise einfach unsere Freunde, sind die natürlich auch immer gerne willkommen.
Und des Hauses.
Genau.
Kommen auch aus der Gegend.
Ja, das kommt noch dazu. Ja, das war dann verdammt nochmal... Dann haben wir aber am Freitagabend, haben wir dann noch was gespielt?
Nein,
ich glaube nicht mehr. Ich glaube, war dann irgendwann Bettruhe um 2:30.
Ja.
Ja.
Und am Samstag haben wir dann...
Wir haben früh gestartet.
Genau, ihr habt dann mit Transamerica angefangen. Was ist das?
Wir konnten nicht mehr schlafen. Ist auch so ein Spiel aus der Absacker-Starter-Kategorie. Ist ein sehr einfaches Spiel eigentlich, wo man, ich sage immer, erklärt, warum die USA so ein seltsam gebautes Schienennetz hat.
Du klingt hast als Thema ein bisschen trocken.
Ist es nicht
ehrlich?
Ist es nicht.
Okay.
Weil es, also wenn mich jetzt da würde sagen, ja klar, ist ein Wegfindeproblem. Du baust dir einen Eisenbahnschuppen irgendwo auf einer Amerikakarte auf und hast halt die Aufgabe, Städte in 5 Gebieten, also der Ostküste, der Westküste, in der Mitte, im Norden und im Süden zu verbinden. Und der Erste, der es geschafft hat, hat gewonnen. Und du baust ein gemeinsames Schienennetz. Also du darfst überall dort Schienen anlegen, wo du mit deinem Lokschuppen verbunden bist. Wenn du dich halt mit dem Schienennetz von deinem anderen Mitspielern verbunden hast, kannst du halt plötzlich an einem Ende vom Lande auch weiterbauen. Und da geht es halt darum, abzuschätzen, okay, wo setze ich mich selbst hin und wo wollen die anderen gerade hinbauen?
Das sieht man nämlich nicht, das ist geheim. Das ist
okay.
Ja, wichtig, ja, wichtige Info. Mhm. Und ich sag mal, in unseren Runden ging es immer nur um höchstens 1 oder 2 Züge. Aber ich habe halt auch schon anders erlebt. Wir spielen das ja auch manchmal mit den Kindern. Mhm. Daniel hat es schon gesagt.
Ja.
Da kann es halt auch mal völlig daneben gehen. Wenn jemand so, alle müssen irgendwie in den Norden, vom Nordwesten und einer muss runter nach San Diego.
Ja, gerade die Westküste ist von oben bis unten komplett verteilt. Und wenn du 2 hast, die nach Südwesten müssen und einer nach Norden, der hat halt ein Problem, weil da fährt ja sonst keiner hoch. Ansonsten kannst du Synergie nutzen und das Schienennetz vom anderen halt mitnutzen. Dann baut man...
Außer der hätte
parallel den Weg auf.
Genau, außer er hätte klug angefangen, hätte geahnt, ich bin der Einzige, der da oben ist.
Aber wie soll er
hätte
das
im Norden ahnen? Angefangen, ja. Plötzlich hätten die anderen keine Chance gehabt, mehr nach Südwesten zu kommen, wenn sie sich nicht selber da hinsetzen. Weil er hätte ja von der Westküste rüber gebaut.
Gut, das weiß man aber nicht, weil die Garten ja verdeckt sind. Das Schöne, ja, ich hatte es auch daheim, ich habe mich gefreut, als ihr das morgens ausgepackt habt, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Spiel hier landet. Für mich ist das, ich spiele das mit den Kindern seit 3-4 Jahren und auch oft. Die haben auch Spaß daran, die Regeln sind auch wieder... Ähnlich wie bei dem Tempelspiel, aber ganz andere Fallblatt. Mechanik.
Ja.
Super einfach, weil du legst einfach jede Runde 2 Schienen. Und die Karte ist unterteilt in, sind das Dreiecke, mehr oder weniger Dreiecke. Und du legst halt immer 2 Schienen. Brücken und Tunnel sind eine Doppelschiene, also da kommst du langsamer voran. Was an dieser Westküste auch schwierig ist, weil du den Grand Canyon hast und da überall immer nochmal Tunnel ausheben musst.
Irgendwann
musst du durch. Drüber. Und die Frage ist immer, wer connectet sich zuerst mit dem anderen, weil das opfert dir ja 2 Schienenstücke, dich mit dem anderen zu verbinden, oder hältst der andere nicht aus und geht an deine Schienen dran. So, das ist so der Knackpunkt und dann, ja, nach 3-4 Runden ist es dann vorbei, dann legt man nochmal aus und nochmal und wer am schnellsten immer verbindet, der gewinnt dann.
Alle seine Verbindungen abarbeitet.
Ja, okay. Genau. Der Erste, der fertig ist, schreit hier, dann dürfen die anderen auch gar nichts mehr machen, also nicht mehr Runde zu Ende oder so.
Die kriegen halt Minuspunkte, wie viele Schienen sie noch
benötigen. Ja, okay. Es gibt auch Trans-Europa, ich glaube, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre alt, das Spiel ist leider relativ teuer, auf dem Gebrauchtmarkt nur noch zu bekommen. Das ist jetzt leider nicht so gut zu empfehlen, weil es halt gesucht ist. Ähnliche Spiele gibt es bestimmt, aber so an sich ist das ein schönes Ding.
Vielleicht hat es ja jemand im Keller und will es dem Daniel schenken.
Ich hab's ja. Ich hab's auch und
Steve. Hast du es auch?
Ja, Quatsch.
Dann vielleicht hat es hier einen Keller und holt es mal wieder raus.
Transeuropa, nee, sorry, Transeuropa habe ich nicht. Transamerika habe ich, ja, genau.
Wisst ihr? Also Transeuropa nehme ich, aber nicht für jeden Preis.
Michi glaube ich auch. Michi hat auch was gehabt, ja.
Das ist eher so ein Petpiff. Ja, es ist ein Absacker und es macht immer Spaß, in die Gesichter zu gucken. Oh, was für Karten habe ich schon wieder gekriegt.
So, nach Transamerika, nach dem Absacker zum Auftakt, dem Aufsacker... haben wir
das Guten Morgenspiel.
Das Guten Morgenspiel. Haben wir gefrühstückt und danach haben wir ein bisschen Tabletop gezockt. Ne? Killteam stand auf dem Plan und auch AEC. Aber Kill Team, wer hat da mitgespielt? Du, ne?
Ja. Also Kill Team habe ich zusammen mit Seppel gespielt, unter Anleitung von Michi, weil Seppel ja total gern viele Kill Teams aufgebaut hat und mich es ja damals auch ein bisschen gehuckt hat, aber ich nicht zum Spielen gekommen bin und halt ja auch noch nicht die Banden wirklich angemalt hatte. Und da haben wir es jetzt mal erklärt. Seppel mit seinen Grey Knights und ich habe Michis Tyranniden genommen und was soll man groß sagen? Ich fand es interessant, wenn auch wir noch viel weggelassen haben, um reinzukommen. Mir waren es ein bisschen viele Sonderregeln für den Anfang, weil wie es halt ist, was mit wem wieder wo interagiert. Ich glaube, nur so 2-3 Runden hatten wir den Bogen raus. Aber es war jetzt für mich nicht so die Erfahrung, dass ich sagen würde, ich muss sofort wieder Killteam weiterspielen. Es war halt viel, wir drehen uns gegenseitig im Unterleib, aber wir tun uns dabei nicht weh, weil wir haben ja Stahlkappen an. Also wir hatten sehr häufig einfach diese Situation, wir stellen unsere Modelle auf und es macht keinen Sinn, groß zu deffen, sondern ja, du ratzt die anderen Modelle weg und guckst, dass dein Szenario vorwärts geht. Mhm. So liefen halt irgendwie, weil wir so unglaublich gewürfelt haben, auch unsere Nahkämpfe ab. Diesen Nachkämpfen musste keiner parieren. Da hat jeder gesehen, so viele Erfolge, so viele kritische Treffer. Ja, ich hau dich jetzt, versuch dich jetzt schneller aus den Latschen zu hauen, dass du mich aus den Latschen haust.
Okay.
Also es war kein Spiel auf Sicherheit, es war auf die Mütze. Er hat mich unter Bolterkontrolle weggeschossen, ich habe ihn im Nahkampf zerfetzt.
Na gut, das heißt ja auch Kill-Team und nicht entspannt Herumlauf-Team oder so.
Ja, also ich bin am Anfang so ein bisschen im Szenario vor in Ding gegangen. Ich habe ihm auch erstmal hart wehgetan. Irgendwann in der zweiten Runde hat er halt so den Jeans-Dealer weggeschossen, auch den Jeans-Dealer weggeschossen gehabt. Und dann ging es so ins Kippen und dann haben am Ende halt noch seine 3 verbliebenen Grey Knights, den einen verbliebenen Jeans-Dealer nicht mehr gejagt, hat sie mich versteckt, dann hätte ein Szenario klar gemacht und dann haben wir gesagt, ja komm, ist so.
Es klingt aber nicht so, als hättest du da jetzt die Perle deiner schlaflosen Nächte gefunden, sondern das ist halt ein Spiel, das ist halt okay, aber...
Ja, also ich habe jetzt ich bin ja dann sturer Bock, ich habe jetzt dieses Jahr nicht dringend vor, deswegen die Killteams deswegen aufzubauen, aber ich habe es jetzt mal gespielt und kann mich jetzt mal ein bisschen mehr Gefühl dafür haben.
Mhm. Ist immer noch nicht gespielt, ne?
Ich auch nicht.
Ja. Ist immer noch nicht gespielt, wir haben es immer hier. Aber ich habe dann immer irgendwie noch was anderes zu tun. Und dann wird eine Runde Killteam gespielt. Ich denke, ja, okay, spielen wir nachher. Und dann spielen wir aber alle ein großes Brettspiel. Wie beispielsweise mal wieder. Das ist eigentlich unser redaktionsinternes Spiel geworden,
ja,
oder?
Ja, ein bisschen schon, ja.
The Thing ist unser Ding.
So. Hey, wir haben ein Achievement freigeschaltet.
Das Ding ist unser Ding.
Ja.
Wir haben es auch dieses Mal wieder gespielt und es war eine unfassbar witzige Runde, in der niemand irgendwas wusste. Es wurde viel diskutiert, viel geschrien, beziehungsweise nicht geschrien, sondern lautstark und leidenschaftlich diskutiert. Ja, gut, ich kann es nicht sein. Warum? Ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Ja, aber du könntest ja auch lügen. Ja, aber ich weiß ja, dass ich nicht lüge.
Ja, aber wenn du es ja wärst, würdest du es ja trotzdem genau sagen.
Genau das würde ein Alien sein. Genau. Ja, also ich kann wirklich auch wieder wie die anderen beiden hier, wie Tempel des Schreckens und verdammt nochmal, ein Spiel, dass du halt super mit Leuten spielen kannst, die du kennst. Wo du genau weißt, wie die sind.
Wo du genau weißt, Seppel lügt nie und Steven kann nicht lügen.
Ja, genau. Seppel hat eine Taschenlampe gehabt, war ganz wichtig. Ja,
stimmt. Ganz wichtig.
Ganz wichtig, Seppel hatte eine Taschenlampe und war das Alien.
Also wir haben die ganze Zeit gewitzelt, weil Seppel es irgendwann darauf angelegt hat, nicht uns fertig zu machen, sondern still und heimlich als Alien mit dem Hubschrauber mitzufliegen. Mhm. Da gesagt haben, wir haben halt The Thing gespielt und er hat halt E.T. gespielt, weil er war der Kerl mit der Taschenlampe, der nur nach Hause wollte.
Richtig, ja, war sehr, sehr lustig. Ich habe mit dem Flo zusammen, wir haben uns immer um den Generator gekümmert. Und um die Heizung.
Das war auch sehr verdächtig.
Das war sehr
und
verdächtig.
Total verdächtig.
Anderen reingelassen.
Ja. Ja, weil wir ja wussten, dass wir es nicht sind.
Das Ding ist
so. Ja, ich hatte nämlich bis zum Ende des Spiels, wer The Thing nicht kennt, das ist ja ein Brettspiel, das basiert auf dem Film Das Ding. Und Antarktis-Station, einer ist ein Alien, der ein Parasit, der in dem Körper eines Forscher lebt und der kann sich vermehren, beziehungsweise kann andere anstecken. Das geht aber nur, wenn man sich einander begegnet und jetzt dann gerade keiner guckt. So. Mhm. Und diese Station in der Arktis, die ist dem Untergang geweiht, dem Wetter unterlegen und die Ressourcen werden knapp und man weiß, dass das Alien da ist. Also das ist jetzt noch nicht so, dass da niemand weiß, dass da eins ist, sondern alle wissen, da ist eins und einer ist es eben. Und man muss versuchen zu fliehen. Jetzt darf man aber halt nicht fliehen und das Alien versehentlich mitnehmen, weil sich das einfach ganz heimlich, still und leise mit an Bord des Hubschraubers zum Beispiel schleicht. Mhm. Man darf aber auch keinen Menschen zurücklassen, sonst haben alle Menschen verloren. Mhm. So.
Es ist schwierig für die gute Seite zu gewinnen. Schwieriger als...
Genau.
Ja. Also wir haben, kurz gesagt, es zum ersten Mal geschafft, über das Spiel zu triumphieren als Menschen.
Ja. Richtig.
Es musste zweimal aber die Partei... Chips rausgeholt werden, um wieder einmal zu klären, was ist das Alien, was sind Menschen?
Ach so, ja, ja. Vom Symbol her.
Vom Symbol her. Ja. War nämlich, das Alien wird als so ein Resident Evil Hund dargezeigt, also einfach so ohne Fell, nur mit nackter Haut, ja, und böse. Film, und die rote Farbe sollte vielleicht Indiz sein, dass man ein Alien
vielleicht.
Ist.
Vielleicht.
Die Menschen hingegen ein fluffiger Husky, ja, im zarten Lila.
Lila, logisch. Ja. Lila Husky.
Ja.
Man,
ja,
kennt's.
Der lila Husky-Bär.
Ja. Ja.
Genau. Und es war sehr schöne Runden. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Seppel war halt ein Ticken zu ruhig. Du warst mir zu aggressiv. Deswegen.
Ganz anders als sonst. Ganz anders als sonst. Das ist immer
mehr geredet als
sonst. Ja, ja, das ist so geil. Dieses Argument. Ich finde, der Daniel ist so leise. Ja, jetzt finde ich aber, der Seppo redet so viel. Also wirklich.
Ja. Aber bei aller so Social Deduction Game, das für uns eine Haltungsseite des Spiels macht, ist da halt auch noch echt viel Mechanik drauf, weil du musst, ja, dich entscheiden, ja, welchen Weg machst du. Du versuchst einen Status Quo zu erhalten, wo plötzlich viele Ressourcen dafür aufgeben, damit du eine Chance hast, rauszufinden, wer ist das Alien überhaupt, was machst. Für Kenner, uns ist es diesmal endlich gelungen, das Funkgerät zu reparieren, und wir haben gewartet, dass der Hubschrauber uns abholt. Mhm. Sonst haben wir versucht, ein Schneemobil wegzufahren, was andere Probleme hatte. Aber ich glaube, wir hatten echt Glück mit den Karten.
Ja.
Wir haben halt relativ gut konnte den einen Plan durchgezogen, ja, und Zeppel hat uns gelassen. Hätte vielleicht anders ausgehen können, wenn Zeppel auf aggressiv gegangen wäre.
Wichtiger Faktor, ja, wir haben ohne die Hunde gespielt. Normalerweise sind Hunde im Zwinger, die frei rumlaufen und dann auch an verschiedenen Orten auftauchen und du hast eine Begegnung. Mhm. Das heißt, die Hunde sind per se auch das Alien. Du könntest dich infizieren.
Können es sein, ja.
Ja.
Achso, da wird gezogen, wo die, in welchem Raum die sind, dann ist, genau, der blockiert.
Ja, ja.
Wenn der ist nicht blockiert, sondern du gehst
du da rein,
aber du kannst deine Arbeit, aber du kannst dich halt infizieren.
Ja, gut. Wir haben es, genau, Easy-Mode, ah, geschafft, wir können jetzt dann gleich auf Normal-Mode weiterspielen.
Ja. Nein, das war schon Hard-Mode.
Ja, also, ja, ja. Also es ist ja so, wenn der Seppel hat ja auch versucht, die anderen zu infizieren.
Ja.
Aber um so, ja, eine Infektion weiterzugeben, man gibt halt zwei Chips an denen man begegnet. Und eins davon ist ein Mensch, das andere ist ein Virus. Und wenn man, und dann zieht man einen der Chips und guckt den sich an, aber heimlich, guckt da halt alleine drauf und dann ist man halt entweder Alien oder Mensch. Jetzt ist das Problem halt, dass Seppel immer versucht hat, Leute zu infizieren, aber
mich
auch. Ja, dich, Daniel, ja, und dich auch.
Ja.
Ja. Und ihr habt halt immer Glück gehabt und habt halt.
Ich glaube, der Seppel ist einfach genauso wie ich, so ein Gewohnheitstier. Der hat den Chip halt immer rechts gehabt und ich habe halt immer links gezogen.
Ja, richtig, das kann sein, ja. Und und die einzigen, die keine Begegnung mit anderen hatten, waren der Flo und ich. Und wir waren die Verdächtigen.
Ja, weil ihr immer gekuschelt habt.
Ja, aber als Zweierteam hättet ihr es genauso, also, gut sein.
Logisch, als Zweierteam hätte ich aber auch. Doch, spätestens nachdem die Heizung kaputt war, habe ich ja die Wetterstation, ich war ja Bennett, der Wetterfuchs, der Wettermann.
Der Wetterfrosch.
Der Wetterfrosch.
Wetterfuchs auch gut.
Ein Wetterfuchs ist auch super, ja, ne? Wetterfuchs, man kennt ihn. Aus der Wetterau. Egal. Auf jeden Fall, da kann man das Wetter beeinflussen. Das Wetter ist sehr wichtig. Und ja.
Wenn der Hubschrauber kommen muss.
Ja, weil der Hubschrauber kommen muss, genau. Und deswegen, aber in der Wetterstation braucht nur eine Person sein. Und deswegen war ich ja dann, ich habe mich ja immer separiert von allen. Egal. Das Spiel ist super, ja, cool, wenn, ja, ihr das irgendwo seht und eine Gruppe von Freunden habt, die ihr gut kennt. Ich denke mal, so 6 Spieler braucht es aber schon.
Ja, ja.
Dann ist es halt richtig schön durcheinander und das macht es halt einfach besser. 8 sind möglich, ne?
Ja. 3 bis 8. Es gibt noch ein Add-on, das ist im Prinzip das Prequel. Das ist eine andere
Station,
Außenposten.
Ja.
Da kann man auch mit, ich glaube, 1 bis 4 Spieler ist es. Ich glaube, das ist dann kleiner.
Okay.
Wird kompakter gehalten. Wie es ist, weiß ich leider nicht, habe ich noch nicht gespielt.
Okay, aber wir sind uns einig, je mehr Leute, desto lustiger ist es halt.
Ja.
Ja, man sollte halt damit rechnen, es gibt Adrenalin. Das ist ein Spiel
mit Kontrolle. Ja, richtig. Ja. Wenn man keine Lust hat, mit seinen Leuten zu reden beim Zocken, ist es das Falsche. Und Bier und Brezelig ist es auch nicht, nee, weil man die ganze Zeit, nein, du bist halt die ganze Zeit am Diskutieren und am Rumfluchen und am, ja, es ist ein geiles,
ja, vor allem auch am hart überlegen, was, ja, das
Sinnvollste. Genau.
Ja. Also so grundsätzliche Streite wie, ja, können wir uns jetzt noch leisten, die Heizung reparieren, oder ist es sowieso jetzt schon scheißegal?
Ja, richtig.
Oder müssen wir die Heizung reparieren, damit noch,
weil der Hubschrauber sonst nicht kommt.
Genau. Das mit der Heizung ist auch ein wichtiger Faktor. Das ist eigentlich der wichtigste Raum. Sobald die Heizung ausgefallen ist, ist sie irreparabel. Und genau. Also nicht ausgefallen ist, beziehungsweise die hat dann so drei, vier Beschädigungsmarker. Sobald die voll sind, ist sie irreparabel kaputt. Und dann haben wir 5 Runden Zeit maximal von der Station zu entkommen, bevor wir erfrieren. Und das bringt halt dann nochmal so eine gewisse Mehrdynamik rein. Ja.
Also am Ende musst du immer entscheiden, welchen Tod stirbst du. Nur der Tod durch die Heizung ist halt besonders
wichtig. Wir sind keinen Tod gestorben.
Wir haben es geschafft. Haben
überlebt.
Ja, aber ich sag mal so. Uns ist das Nahrung ausgegangen. Wir hatten mal kurz Stromausfall.
Wir sind nicht gestorben.
Das hat uns fasziniert.
Stromausfall war schlecht. Stromausfall ist sehr schlecht, weil man da, man hat Karten, das führt zu weit.
Ja, es führt zu weit.
Da müssten wir jetzt mal ein Was ist the Thing machen. Wenn ihr das sehen wollt oder hören wollt vielmehr, dann sagt uns das, dann machen wir dazu nochmal was mit einem Was ist the Thing oder einem Bret Hart the Thing. Das ist ein super Spiel, wir können es echt nur empfehlen. Wenn ihr es irgendwo seht, das im Angebot ist vielleicht, dann könnt ihr zuschlagen. Wenn ihr eine Freundesgruppe habt, mit der ihr das zocken könnt.
Und Deduktionsspiele mögt.
Genau, und Deduktionsspiele mögt, weil sonst ist es blöd.
Also komplexe Deduktionsspiele, weil da ist wirklich viel Spielmechanik drauf.
Ja.
Genau. Aber auch super thematisch.
Ja, definitiv.
Ja. So, was haben wir noch auf der Liste? Fibulous Fate wurde gespielt.
Ja, haben wir nicht groß gespielt. Also, ein bisschen uns drüber halten. Flo war da, haben ein bisschen diskutiert, wir haben ein bisschen was ausprobiert, worum wir jetzt nicht reden. Aber das war so, ja. Wir haben halt Michi, mir, Flo, wir haben Leute, die halt da relativ nah dran sind. Da spielen wir halt auch mal abends ein bisschen. Gerade ich, der jetzt sehr aus der Übung gekommen ist.
Genau. Ja. AEC hatten wir, das war ja auch noch.
Ja, Parley. AEC hatten wir als Tabletop. Als die anderen Killteam gespielt haben, haben wir AEC gespielt. Ja, war geil.
Also war ich gegen Daniel, genau. Sebastian hat uns ein bisschen geleitet.
Ich habe es probiert zumindest.
Ja, das hast du ganz gut gemacht, klang sehr eloquent, muss man
danke,
sagen.
Danke.
Fehler wurden nicht erkannt.
Super. Ja, zu AEC, da wollen wir ja noch mehr machen. Das Regelwerk ist noch in der Entwicklung. Wir haben auch unsere Banden bemalt und sind dann mit vollbemalten Banden aufeinander losgegangen in einer schönen Stadt, die Seppel mitgebracht hat. Die Platte, war eine ehemalige Demo-Platte vom Spiel Götterdämmerung. Ja. Die haben wir dann ein bisschen, Christian geht jetzt gerade. Christian, mach's gut.
Ja, Christian muss auch noch die Heimreise antreten.
War toll, Spaß. Ihr habt noch ein paar tolle Spiele, die ihr euch gleich anhört.
Genau. Bis bald. Gute Fahrt.
Tschüss. Danke, danke.
Ciao, Christian.
Ciao, Christian.
So, ja, zurück zu IC. Haben auf dieser Platte gespielt, auf dieser Stadtplatte und haben die dann ein bisschen angepasst, die Mission ein klein bisschen abgeändert und von vornherein gesagt, wir spielen so, dass wir nicht die unbedingt effizienteste Methode, sondern die cineastischste Situation eben auswählen.
Genau.
Und jetzt müsst ihr eigentlich ihr sagen, wie ihr es fandet.
Genau, also ich hatte ich durfte zuerst bestimmen, wo ich starten möchte, hatte dadurch die bessere Ausgangsposition. Wenn ich einfach Objective gespielt hätte, hätte ich einfach nur Treppe rauf, Treppe runter, dann wäre ich am Ziel gewesen. Wollte man aber nicht. Ich wollte Daniel gerne mal ein bisschen was aufs Maul hauen, also spieltechnisch. Und dementsprechend bin ich da losgezogen. Ich fand die Spielmechanik eigentlich sehr eigentlich. Ich mag das, dass wir diese Tableaus haben, wo du wirklich ablesen kannst, was ist. Und dann wird es auch so ausgetauscht mit so ein bisschen Steckkastensystem.
Ja.
Fand ich sehr cool. Es hat Spaß gemacht, nur das Würfelglück war halt nicht auf meiner Seite. Ich hab dich nicht einmal getroffen.
Nee, es wird keinen Schaden gemacht, ne?
Nee.
Nein, nee. Hast du es ja auch versucht, aber...
Ich habe nicht mal die blöde Drohne getroffen. Die hat dafür mich
gemerkt. Stimmt, die kam auf dich und ist explodiert.
Hat mich
die Drohne ist dir genau ins Gesicht geflogen.
Minuspunkte. Also zum Szenario, in der Mitte war ein Informant mit tollen Daten und wer als erstes hinkommt und einen Coolness-Test besteht, der bekommt diese Daten und hat dann gewonnen, muss auch nicht mehr fliehen. Das war halt Tutorial-Mission Nummer 1.
Genau. Ja.
Diese Person ist bewacht von 2 Drohnen, die so ein bisschen patrouillieren. Das ist eine kleine... KI ist übertrieben, aber wenn diese... Von der Mechanik her ist es so, man zieht eine Karte und weiß halt vorher nie, welche Fraktion gerade dran ist. Das heißt, Stevens Bande hat Karten, meine Bande hat Karten und die Zivilisten und alles, was sich frei bewegt, hat Karten. Die werden gemischt. Immer wird eine gezogen, dann weiß man, was als nächstes passiert. Und diese Drohnen haben sich einfach nur auf einem kurzen Weg patrouillierend bewegt und haben dann Feinde aufgestöbert und sind hingeflogen, sind explodiert. So. Da haben wir nachher auch noch mal ein paar dazugenommen, weil die sehr schnell kaputt waren. Und ja, was habe ich gemacht? Ich bin auch nach vorne immer ein bisschen in Deckung und habe halt Headshots verteilt.
Headshot Hawk.
Headshot Hawk hat geruled. Meine Bande ist Konzern, der böse Konzern mit Aktenkoffer und
Mein Ballerina-Ork konnte leider nicht den Schüssen matrixmäßig ausweichen.
Nein, leider nicht.
Er hat die Kugel mit dem Gesicht abgefangen.
Ja. Diese Boards sind echt sehr cool, das muss man sagen. Es ist MDF gelasert, so in zwei Lagen, das heißt unten flach, da drauf dann so ein Einleger-Tableau, um Plättchen einzulegen. Das ist Platz für die Karte, das ist Platz, um seine Lebenspunkte zu markieren. Unten ist Platz für Munition, für linke Hand, rechte Hand, also Waffen. Dann hast du einen Rucksack, du hast Koppeln an den Seiten, wo du dann auch nochmal Material verstauen kannst.
Dann oben die für die Aktionskarten, damit du weißt, wer welche Aktionskarte dann hat.
Ja.
Und bei drei zum Aktionskarten, wenn man die hat, baut man Stress auf.
Ja.
Das sind dann auch so gelbe Dreieckplättchen, die man dann halt ablegt.
Acrylmarke.
Schön. Und bei drei Stück hast du Stress.
Ja, genau. Du kannst vier insgesamt machen. Das ist das Maximum. Also kannst vier Aktionen deinem Modell zuordnen. Jedes Modell, um das mal kurz runterzubrechen, wir haben ja schon mal eine Was-ist-AEC-Folge gemacht, so ein bisschen. Wir werden aber, wenn das Spiel fertig ist, nochmal eine machen, um das Ganze nochmal zu erklären, wenn es dann schlussendlich auch fertig ist am Ende des Tages. Und es ist jetzt so, dass jedes Modell eine gewisse Anzahl an Aktionskarten mit ins Spiel bringt. Aus diesen Karten wird dieses Deck gemischt, zusammen mit den Karten vom Gegner und allen Zivilisten und Staatsgewalten und so wird dieses Deck gemischt. Und dann wird man, das ist eine ähnliche Mechanik, wie jetzt so Zufallsaktivierung wie bei Bolt Action, wo man eben dieses Säckchen hat mit den Würfeln. Man zieht eben von diesem Deck, das wird gemischt, man zieht und dann ist das Symbol von Steven drauf, das war jetzt ein Dreieck, oder von Daniel, das ist ein Kreis. Mhm. Und dann, wenn jetzt sich ein Kreis zieht, dann darf Daniel was machen. Er ordnet dann diese Karte, diese Aktion, einem Modell zu und dieses Modell darf dann was machen. Wenn ich jetzt wieder einen Kreis ziehe, kriegt den wieder der Daniel. Und er darf dieses Modell nochmal aktivieren. Und er darf das bis zu viermal machen. Allerdings nach der zweiten Aktivierung, also mit der dritten, ist das Modell halt ein bisschen gestresst. Und dann bekommt es diesen Stressmarker und der gibt dann auf die nächste Aktion oder auf die Aktionen in diesem Zug, bis der Stress abgebaut ist, eine Wahrscheinlichkeitsreduktion von 10%. Mhm. Das heißt, auf dem W100-System, wenn man zum Beispiel mit einer 62% Chance sein Ziel trifft beim Schießen und man ist gestresst, hat man noch 52, dann würfelt man den W100 und muss halt unter 52 würfeln. So. Und da kann man dann ganz gut ablesen, wie hoch sind denn meine Chancen. Mhm. Und wenn ich dann noch gerannt bin und noch irgendwie mein Ziel in Deckung steht, dann treffe ich eben noch schlechter. Aber das macht es auch irgendwie cool, Daniel, deine schlechteste Wahrscheinlichkeit waren 28% oder so und du hast eine 13 gewürfelt.
Das war der coolste Test zum Schluss.
Genau. Das war das, wo du durchs Geländer geschossen hast auf den Steven.
Und der Headshot?
Das war der vorher, als der Ork über die Brücke gerannt ist. Genau.
Ja. Der hat aber auch umgehauen. Das war dann der Tod von dem Ballerina-Ork, glaube ich.
Ich möchte nicht drüber reden, ich habe einen Traum. Haben wir eigentlich einen Traum?
Ohne
haben wir eigentlich erzählt, was für Fraktionen wir gespielt haben? Ich hatte die Straße, du hattest Syndikat.
Konzern.
Ich habe auch Straße. Aber ich war ja Spielleiter sozusagen so ein bisschen. Und da gibt es noch, also das Regelwerk ist ja gerade im Entstehungsprozess und da kommt immer wieder was dazu. Es ist sehr viel. Und das habe ich ja auch schon in meinem ersten Podcast gesagt zu dem Thema. Am Anfang wirkt es überfordernd, aber wenn man ruhig bleibt und sich das einmal kurz durchliest und dann einfach mal anfängt, dann ist es relativ schnell selbsterklärend.
Ja.
Oder was sagt ihr?
Definitiv. Also ich, am Anfang, ich habe mich komplett überfordert gefühlt mit welche Waffe wo koppeln. Ich meine, schön die da reinzusetzen, aber was soll das jetzt alles erstmal?
Ja.
Welcher tiefere Sinn steckt dahinter? Das hat sich mir erstmal nicht erschlossen. Dann die Aktionskarten. Warum gibst du mir die? Was soll ich damit denn überhaupt machen?
Ja.
Deswegen, ich habe die gerne einfach alle am Boden, also auf dem Tisch liegen lassen. Und der Sebastian hat dann gemeint, ey, die musst du da schon reinstecken. So, ja, okay, gut. Aber von Runde zu Runde wurde es einfach runder. Und wir haben sind eigentlich gut reingekommen. Und das hat auch Spaß gemacht.
Das Schöne ist, wir haben das ja so bekommen und abgepackt pro Mini kleinen Tütchen. Da sind ganz viele Marker drin. Und das sind erstmal viele. Aber das ist halt auch viel Variation, wo du normalerweise eine Liste schreiben würdest für deine Bande aus einem Regelbuch und dann sagst, okay, der nimmt jetzt mit eine Pistole, ein Messer, noch eine Munition und noch eine schusssichere Weste und was haben wir noch? Ein cooles Granaten. Shirt, Granaten, das packt man alles ein. Nehme ich jetzt das
Messer mit zur Schießerei?
Ja, doch, würde ich empfehlen. So, wenn man das aber alles hat und dann
auf seinem Charakterbogen platziert hat, dann ist das alles direkt lesbar, weil da steht drauf, wie viel Schaden das macht. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist direkt ablesbar. Das ist alles auf diesem Bogen und du musst nicht mehr händig alles nachfassen und dir irgendwas aufschreiben.
Ja.
Das hat einen sehr rollenspieligen Ansatz, das Spiel. Und das umgeht das komplette Mitschreiben auf Zetteln mit diesen Markerbögen, Plättchen, Tableaus, die du dann hinterher auch einfach weglegen kannst und später wieder auspacken kannst. Dann kannst du so ausgerüstet
lassen. So ein bisschen wie bei Zombicide. Die haben ja auch diese Tableaus, wo du im Prinzip deine Figur hast mit den Waffen, die du hast und dann deine Lebensleiste und auch deine EP, die du aufsteigst und sowas. Ja. Da kann man damit, finde ich jetzt
einigermaßen. Ja. Nur eben da flexibler. Du könntest ja auch später einfach eine andere Waffe, dann tauschst du halt die Waffe aus mit einem anderen Plättchen in dieses MDF-gelaserte
Dings rein. Das ist oder du nimmst zum Beispiel andere Granaten mit. Also mein einer Ork, der hat zum Beispiel auch Granaten dabei, weil der auch gut sieht, wenn es nicht so hell ist. Aber du vielleicht nicht. Und dann kann ich aber auch sagen, ja, Rauchgranate ist schön und gut, aber wenn der Gegner, wenn ich ihn treffe, auch noch gleichzeitig explodiert, ist es natürlich super, ich nehme noch eine Fragmentgranate mit. Und dann nimmst du die halt mit und packst halt einfach deinen Rucksack um oder nimmst eine andere Seitenwaffe oder nimmst noch einen Schlagstock mit oder so. Das ist richtig cool gemacht. Mhm. Und ja, es ist viel am Anfang, aber es lohnt sich, meiner Meinung nach. Und AEC braucht noch ein bisschen, bis es mit seiner Entwicklung soweit ist, dass man es praktisch als fertiges Tabletop ansehen kann. Aber ich finde, es ist auf einem guten Weg. Es ist halt sehr, sehr umfangreich. Mhm. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Aber es macht Spaß zu spielen, auch im jetzigen Zustand. Und es hat halt nun mal viele Sonderregeln, weil die Charaktere auch spezielle Fertigkeiten noch haben. Es gibt Cyberware, man kann die Cyberware noch aufleveln, man kann neue Fertigkeiten lernen. Mhm. Und das ist so ein Fertigkeitenbaum, also Baum, Kreis, Ring. Kreis, also man hat halt in der Mitte seinen Charakter stehen und dann kann man sich entscheiden, in welche Richtung möchte ich den entwickeln. Und dann sind kreisrund angeordnet eben die Skills, die man lernen kann. Und darum sind wieder Skills, die man lernen kann. Aber nicht jeden Skill, den du, wenn du zum Beispiel irgendwie taktisches Koppel dir nimmst, dann schaltet das was Neues frei, aber was anderes dann halt eben nicht. Da musst du dann erst wieder den zugehörigen Skill erlernen, um dann da hinzukommen. Das ist halt, das ist echt gut gemacht. Ich finde es ganz cool und ich bin gespannt, was da noch alles so kommt. Genau.
Sehr schön. Das war AEC.
Genau, da haben wir AEC gespielt. Genau. Riesen Spaß gehabt. So, dann haben wir gespielt von einem Spiel, das noch auf seine Geburt wartet sozusagen, haben wir ein Spiel gespielt, das schon sehr, sehr lange unterwegs ist, auf einer langen, staubigen Straße, auf einer, ich möchte sagen, auf einer Thunder Road.
Auf der Todesstraße.
Auf der Todesstraße. Daniel hat Thunder Road mitgebracht.
Wer den Blog schon mal gelesen hat, hat Bilder gesehen und auch einen kurzen Eindruck bekommen, worum es geht. Wir haben zu viert Thunder Road gespielt, das ist ein Spiel aus England, von MB oder Amerika, je nachdem, von, ich glaube, 85 oder so. Und du hast zwei Straßenbretter und ganz viele Felder und jeder Spieler hat drei Autos, von mittel bis stärker und ganz stark gepanzert und einen Hubschrauber. Ja, und am Ende des Tages ist es einfach so, dass man würfelt, versucht, den anderen wegzurammen oder abzuschießen. Und ich glaube, die erste Runde haben schon weniger als die Hälfte der Autos überlebt. Ja. Danach ist, glaube ich, Seppel ist nach vorne geflohen. Und es ist so, wenn das schnellste Auto das vordere Board verlässt, also mehr Augenzahlpunkte übrig hat für die Bewegung, als noch gehen würden auf dem Brett, dann wird das hintere Ende einfach abgeräumt und vorne wieder angelegt. Und dann gab es, glaube ich, nur noch drei Autos oder so.
Michi war sofort tot. Ich bin über die Kante gefahren. So als letzter so drüber gerutscht.
Mit einem Punkt noch, ja.
Und dann mit meinem zweiten Auto und vorne mit dem ersten von der Karte gebrettert irgendwie. Und dann war die Map weg. Aber das Ding ist, wenn man einmal weit vorne ist, dann zieht man sich natürlich den Zorn seiner Mitspieler zu. Mhm. Das ist dann bei mir passiert. Ich habe mein am schwächsten gepanzertes Auto gehabt. Das ist so ein kleiner Wüstenbuggy. Mhm. Und habe mir gedacht, haha, ich bin ja jetzt sicher, die kommen ja nie mehr an mich dran. Ja, und dann haben die drei Hubschrauber auf mich gehetzt. Ja. Die haben mein Auto dann beim dritten Versuch tatsächlich in die Luft gejagt. Und dann ist einfach ganz entspannt, wer ist denn da? Wer hat denn gewonnen überhaupt?
Ich? Sepp, nein, du? Ich habe gewonnen. Ja, ja, mit dem dicken Sechser-Auto. Was hat
ja, der? Stimmt. Du bist dann mit diesem Panzer
ja, ja.
da ganz entspannt durch die Wüste gezuckelt
ja.
und keiner konnte dir mehr was.
Das ist, die Autos sind im Prinzip wie der Buggy aus Mad Max 2, dann der V8 aus Mad Max 2 und das dickste ist so das, wer den Film kennt, von Papagallo, von dem guten, das Chefauto, dem sind die Minis nachempfunden, sehr deutlich nachempfunden und atmet halt Mad Max Vibes hoch 10 und gerade ist ja eh so ein bisschen den Fallout, Endzeit-Fieber.
Ja, der Hubschrauber ist ja auch dieser Hubschrauber.
Der, das ist auch der Furiosa startet jetzt im Kino. Yes. Oder wenn ihr den Podcast hört, läuft der schon seit einer Woche.
Mhm. Ja.
Genau.
Yes.
Von daher.
Ja, war lustig. Ne? Ist halt ein Kniffelspiel für die, schaut euch die Werbung an. Kinder stehen neben dem Brett und reißen die Fäuste hoch. Also so ein schöner, cheesiger MB-Werbespot
aus den 80er,
90er mit einem super geilen Song. Ein anderer sehr geiler Song ist der Aerobic Championship Song.
Dieses Wochenende sehr oft gehört. Der Aerobic Championship Song, der war hier, war dieses Jahr Thema irgendwie. Ne? Wir haben den einfach immer ab. Oh,
ja, oh,
haben den eigentlich immer abgespielt von 1988 aber.
Mhm.
Und der hilft beim Aufräumen ungemein. Verbreitet auch gute Stimmung.
Ja.
Erschreckt den Steven auch bei den ersten drei Tönen, ja, weil er doch sehr los scheppert.
Ja.
Ja, geiler Song, hört mal rein. Ach, wir verlinken euch den einfach, den Aerobic.
Ja.
Wenn wir es vergessen, ihn zu verlinken. Aerobic Championship 1988 bei YouTube gibt es ein Video. Schaut euch das an und den Song gibt es als Aerobic National.
Wie sind wir überhaupt Team? Da drauf gekommen, dass
oder
wir
so?
Die ganze Zeit hören müssen?
Ich wollte euch zeigen, wie lustig die tanzen.
Ach
und
so.
Dann haben wir hat jeder von euch den Song gefeiert und
ja,
ich feiere den ja eh schon länger. National Aerobics Theme heißt er auf Spotify und ist von Dan Slider.
Ah ja,
der Dan Slider.
Ihr kennt ihn sicher vielleicht auch bei Rocket Beans Moin Moin.
Genau.
Ja. Die haben den im Prinzip adaptiert.
Genau, die hatten den am Anfang und ich habe den Song immer geliebt.
Ja.
Ist einfach geil. Ein Knaller-Song. Okay, gut. Soviel zur musikalischen Exkursion. Dann haben wir noch heute Morgen nach dem Frühstück endlich haben wir der Omega-Virus gespielt.
Gleiche Zeit fast wie das andere. Auch von MB. Und letztes Jahr haben wir Sagor gespielt. Das ist auch ein Spiel mit sprechendem Computer.
Krieger, mach dich bereit.
Und jetzt war es halb. Und jetzt spricht der Virus mit uns und der Bordcomputer. Und der Virus sagt sowas wie, hilf mir, du menschlicher Winzling, Wurm, Dummkopf.
Ja.
So, es beschimpft dich halt. Es fängt harmlos an. Und das Grundprinzip ist so, das ist eine Weltraumstation, die ist von einem Virus befallen, dem Omega-Virus, dem sprechenden Computer, der übernimmt quasi den Bordcomputer. Und das Schiff ist in vier dreieckigen Sektoren unterteilt. Jeder Spieler startet in einen der Sektoren. Und da gibt es viele Räume, grüne, gelb, blau, rot. Und man darf erst nur durch die grünen Räume gehen, die untersuchen. Und da findet man dann Zugangskarten zu den anderen Räumen und muss dann da wieder weitersuchen nach drei Antivirus-Gegenständen, Kampfmitteln. So,
man kennt es hier, AVGs.
AV, ja. AVI, ich glaube so AVI, jetzt müsst ihr aber nachlesen, was das I war.
Antivirus-Gerät.
Ja,
AVG, oder?
Ja,
Antivirus-Geräte.
Aber die sind cool, weil die steckt man sich hinten an den Rucksack von seinem Astronaut so dran. Die Figur ist ja auch sehr witzig.
Ja.
Ne?
Ja.
So, und dann gibt es noch eine Sonde, die kann einem helfen, noch beim Suchen. Wie auch immer, es ist aber geheim, in welchem Raum sich dieser Virus befindet. Das erfährt jeder Spieler für sich über so einen Geheimcode-Mechanik. Das heißt, der Computer liest einem immer so einen Geheimcode vor, den man vorher selber festgelegt hat. Und dann weiß man, wenn man den Raum gefunden hat, weiß man, okay, hier ist der Virus, da muss ich irgendwann hin mit meinen drei Antivirus-Gegenständen. Und will natürlich schneller sein als die anderen, weil klar, man gewinnt zusammen, wenn der Virus besiegt ist. Aber jeder will ja auch diesen Virus da töten am Ende. Und es wird immer knapper und anfangs lässt einen der Virus noch so ein bisschen in Ruhe und später fängt er an, sich über einen lustig zu machen, sich über den Computer lustig zu machen. Er spricht extra langsam, wobei man ja eigentlich schnell den nächsten Code eingeben will von dem Raum. Man rastet aus.
Vor allem, man muss sagen, man hat ja nur 25 Minuten Zeit.
Ja, wir haben gespielt auf Stufe 1, das ist 25 Minuten. Ja,
genau. Und je näher man an diese Deadline kommt, desto nerviger wird dieser Virus.
Ja.
Ah Gott.
Er mischt sich schon extra immer mehr ein, fängt an, Sachen kaputt zu machen, schließt ganze Sektoren. Das heißt, dieses Raumschiff zerfällt auch so langsam in sich. Das ist echt eigentlich ganz cool gemacht für ein Spiel aus dem Anfang der 90er. Für so ein Kinderspiel in Anführungszeichen, was so die Generation Hero Quest abgeholt hat.
Ich habe mich da so ein bisschen an System Shock erinnert gefühlt.
Ja,
hast
ja
schon ja, der auch das Raumschiff im Prinzip übernimmt diese und dann auch überall versucht, dich davon abzuhalten, ihn zu töten.
Ja. Das Fieseste ist ja, wenn der Virus irgendwann, weiß er ja, wem er den Geheimcode schon gesagt hat. Also so schlau ist dieser Computer, der leistet schon mehr als das Ding in Sargor.
Ja, bei Sargor, der checkt ja gar nichts.
Nee, das ist einfach nur ein Zufallswürfelautomat, der sprechen kann. Und der hier merkt sich halt, welcher Gegenstand hat, ist schon vergeben worden an die Astronauten. Welchem Spieler habe ich schon den Raum verraten, wer kämpft gegen wen und wer hat was, welche Zugangskarte zu welchem Raum, das weiß das Ding alles und trickst dann auch so ein bisschen aus. Das Fieseste ist wirklich, wenn er weiß, ich habe Spieler Rot schon den Raumcode gesagt und der hat alle drei Waffen, dann sagt er laut allen anderen, Rot muss vernichtet werden. So als Tipp, ne? Man will ja gewinnen. Man kann nämlich auch gegen die anderen Astronauten kämpfen, was wir jetzt nicht gemacht haben. Wir wollten
ja, ich wollte kurz vor Schluss, ja, Moment, ich wusste als Erster den Raum. Ja. Aber mir hat dieser vermaledeite, wie heißt das rote Ding? Megatron gefehlt. Den hatte ich schon, dann hat ihn mir das Virus wieder abgenommen, weil das hat mir das zerschossen. Und dann wusste ich aber den Raum und habe dieses dumme Teil nicht mehr gefunden. Dann sind alle Sektoren zugegangen, bis auf meinen, weil in meinem ja dieser Virusraum war. Ich habe dieses Ding aber nicht mehr gefunden, weil es in meinem Sektor das nicht mehr gab anscheinend. So, und dann bin ich da rumgelaufen und dann dachte ich mir, naja gut, die sind jetzt alle bei mir, jetzt bekämpfe ich halt einfach einen. Und dann sagt er, Rot muss vernichtet werden. Und alle gucken mich an und dann wusste natürlich jeder, dass ich den Raum habe. Dann habe ich mich noch versucht, dumm zu stellen. So, was? Ich? Oh nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, dann hast du es mal abgekauft.
Deduktionsservo ist unschlagbar.
Ja, danke schön. Und dann wollte ich dem Micha das Ding wegklauen. In dem Moment geht er in diesen Virusraum einfach random rein. Der wusste das überhaupt nicht. Der ist einfach reingelaufen.
Du hast mich gefunden.
Ne? Und dann war natürlich schwierig. Aber ja, es war sehr lustig und für so ein sehr altes Spiel, also wirklich beeindruckend, was der Computer kann. So. Also es ist ja nur so ein, machen wir uns nichts vor, klar, Computer heutzutage, das ist ja Pillepalle. Mhm. Aber das ist halt, du hast da vier Tasten und mit diesen vier Tasten machst du deine Eingaben zu diesem Spiel. Die Räume sind nummeriert mit drei Nummern. Der merkt sich dann den Viruscode, das sind zwei Zahlen. Und es ist schon beeindruckend, was dieses Ding sich alles merkt. Und das macht jetzt auch nicht unbedingt einen Fehler. Das weist dich darauf hin, wie du es gesagt hast.
Ja.
Du hast die richtige Waffe nicht. Du kannst nicht, du kannst nicht angreifen. Oder du hast keine Drohne mehr. Oder es ist schon gut gemacht.
Es ist auch meistens knapp. Und
ja, es war sehr knapp. Wir haben eine Minute noch gehabt.
Und wir hatten uns gerettet.
Naja.
Ich habe natürlich gewonnen.
Natürlich.
Naja, ich sag mal so, ich habe ein besseres Händchen für Brettspiele als für Tabletop-Spiele.
Das ist wahr. Ja.
Ja, schönes Ding.
Das war sehr schön.
Also sehr zu empfehlen. Sebastian und ich haben sofort geguckt.
Sofort bei eBay geschaut. Aber es ist teuer, noch dran zu kommen und manchmal fehlen Teile oder sind Teile kaputt. Es gibt eine, die wird es auch noch geben, wenn ihr diesen Podcast hört. Es gibt eine original verpackte, noch eingeschweißte Variante für 249 Euro irgendwo bei eBay. Die wird es nicht werden. Wobei ich schon auch mal Bock hätte. Aber dafür bin ich einfach zu arm. Also, weil sonst ich hätte schon Bock, mal so ein altes Spiel OVP. Ich habe ja ein altes Spiel original verpackt. Captain Planet. Das ist noch original eingeschweißt. Mhm. Das ist so ein Captain Planet Brettspiel. Ja, ja, in so einem ganz komischen Format. Diese längliche Schachtel von Parker oder was das war. Sehr flach, sehr schmal, aber dafür sehr lang. Und das habe ich noch zu Hause. Das könnten wir eigentlich mal.
Macht man sowas auf? Ich weiß ja nicht.
Ich weiß es nicht. Ja,
das ist,
ich habe mir nämlich überlegt, reviewst das mal? Mhm. Dann dachte ich mir aber, ja, aber dann ist es offen. Das ist jetzt die letzten 40 Jahre zu gewesen.
Ja, aber die Frage ist, willst du das spielen oder willst du es verkaufen?
Nee, aber nee.
Beides
nicht. Weil wenn das Spiel jetzt zum Beispiel schrottig ist, habe ich das Spiel aufgemacht und es ist Mist. Hätte ich es auch zulassen können. Mhm. Hätte ich es zugelassen, hätte ich ein original verpacktes Captain Planet Spiel. Das ist so ein Sammlerding.
Ich gebe dir einen Tipp. Es gibt das Internet. Da kannst du nachgucken, wie das Spiel so ist.
Ja.
Dir ein Bild machen.
Aber dann ist es ja auch nicht meine Erfahrung. Ich habe ja, ich gehe an Sachen anders dran.
So ein Geschmäckle dafür.
Das ist sowas wie diese YouTuber, die alte Magic Booster aufmachen. Die haben aber dann auch 100.000 Follower. Ne? Dann ist das was anderes. Die kaufen sich
Das ist natürlich aber auch hart, wenn die diese Dinger aufmachen. Ey, da geht mir ja. Also auf der einen Seite willst du ja wissen, was drin ist. Du willst ja, das könnte ja immerhin, also wenn du so einen ganz alten Booster aufmachst, ist da auch wertvoller Kram drin.
Ja.
Kannst mir nichts erzählen.
Ja.
Aber auch ich war, als ich in Regensburg war vor ein paar Monaten oder vor letztes Jahr oder wann das war, da war ich ja auch in so einem Laden Und das ist so ein, was ein richtiger Kartenchecker, der Typ. Und der hat halt, der hat dann so ein Collector-Booster. Ich habe mich super mit dem verstanden. Und dann hat er für mich, mit mir, dass ich das mal sehe, einen Collector-Booster von sich aus dem Laden aufgemacht. Mhm. Hat er den erst ausgebucht und bezahlt und dann hat er den aufgemacht. Mhm. Dann hat er mir gezeigt, so hier, zack, 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 hat die Karten hingelegt. So ein Collector-Booster ist halt sauteuer. Der kostet halt, weiß ich nicht, 50 Euro oder so. Also ja, richtig teuer. Mhm. Und dann hat er die aufgemacht und hat dann gesagt, ja, also die Karte, die ist zum Beispiel 7,50 Euro wert. Und die Karte, die ist zum Beispiel 30 Euro wert. Ah, hier, guck mal, die ist 280 Euro wert. Da hat sich der Karten, da hat sich der das Booster schon gelohnt. Und den packe ich jetzt mal ein. Und hat den eingepackt, in so eine, in, hat ihn gesleeved. Dann hat er ihn in so einen Hard-Sleeve. Dann hat er ihn, genau, in so einen Top-Loader. Dann hat er ihn, hat er geguckt auf kartenmarkt.de, dann ist er noch 20 Euro runter mit dem Preis, dann hat er einen Preisschild ausgesucht, hat es draufgeklebt und hat es mit dem Tesafilm an seine Verkaufswand gebappt. Da dachte ich mir, Infinite Money Cheat, ist ja geil. Ja, und das ist halt, naja, spätestens seit dem einen Ring wissen wir ja, wie teuer so eine Magic-Karte so, ja, werden kann. Ja, ne? Ja. Mhm. Finde ich übrigens voll geil, das Thema, Post Malone als so Superstar, dass du dann nicht dir den siebten Ferrari hinstellst, sondern einfach sagst, ey, ich will diese eine Magic-Karte. Genau so wäre ich nämlich auch. Wenn ich dieses Geld hätte, also der hat ja unendlich viel Geld, dieser Post Malone. Ey, wenn ich das hätte, würde ich solche Sachen eben kaufen. Das, da würde ich das original verpackte Omega-Virus kaufen.
So Meter im Meter, zu einem Herr der Ringe Buch mit Film und das ganze Franchise und dann parallel dieses Magic-Spiel und dann kommt irgendwer auf die Kollaboration und dann auf die Idee, diese Karte nur einmal da reinzupacken, weil es sorry, das ist schon eine sehr, schon sehr coole Idee. Ja.
Und dann hast du ein Stückchen Pappe, das dann einfach 3 Millionen Dollar wert ist.
Das ist echt unglaublich, ja.
Der Typ macht diesen Booster auf und ist einfach Millionär. In dem Moment weißt du das. Mhm. Du machst es auf und dann gibt es diesen Typen, Post Malone, der sagt, Brudi, ich kaufe dir das ab für 3 Mille.
Ja.
Ey, hätte ich nicht zweimal überlegt. Naja, nee, gut.
Können wir was am Preis machen?
2.950.000.
Okay, jetzt klingt's gut.
Ja, und dann haben wir heute zum Abschluss HeroQuest gespielt. Und das zwar die Avalon Hill-Variante, also die Neuauflage von Hasbro. Erste Mission, die Bewährungsprobe. Mhm. So, ich hab Zagor gespielt, den bösen Dungeon Master. Mhm. Ja, ihr könnt ja mal sagen, wie es gelaufen ist.
Fluffig ist das falsche Wort.
Wulfgar der Barbar.
Nicht war Rumli.
Rumli
der Goblin Slayer Zwerg.
So, The Slayer Zwerg, Zwerg.
Ja,
Seppel war der Barbar. Das
Seppel
ist
war Wulfgar der Barbar.
Wulfgar der Barbar hat immer, wenn er über eine 8 gewürfelt hat, gesagt, schnell oder was?
Weit.
Und das andere war weniger weit.
Weniger weit, ja.
Oh, Schlangenaugen,
Mann, Scheiße. Und ich haben uns da so einen Spaß draus gemacht, immer wenn die Würfe gefallen sind.
So geht das.
Und ist einigermaßen mittelmäßig, also so 7 oder 8, weit.
Bewegungsfelder, ja.
Ja, Bewegungsfelder. Und das haben wir halt die ganze Zeit gegrölt. Wir fanden es lustig, die anderen mussten es lustig finden.
Das hat das war schon lustig. Michi war Pimpinella der Elf.
Pimpanella die Elfe.
Und ich war der Zauberer Zagor Junior. Der gute kleine Sohn, der Zagor, der gar nicht so bekannt.
Ja. Dann haben wir das. Und so wie lief es denn so? Ihr habt ja, die Aufgabe ist ja in der ersten Mission, einen Sarkophag finden und den Gargoyle umboxen. Ja.
Ich sag mal so, wir haben beides gefunden. Es gab Verluste auf beiden Seiten.
Wirklich? Ja,
das stimmt auch. Ja.
Was habe ich verloren?
Ja,
Orks, alle Monster. Goblins, klar, alle Monster, aber
ein paar Skelette, ein bisschen Klopapier.
Ja. Sagen wir so, es hat damit geendet, dass auch in der letzten Runde Zagor Junior ins Felsmassiv gebissen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass ihr gewinnt, aber man kann es euch ja auch nicht schenken. Und ich war ja schon an manchen Stellen gnädig, hatte aber leider zu eurem Pech ziemlich viel Würfelglück. Also wenn man halt angreift und mehrfach hintereinander 3 Schaden verursacht bei 3 Angriffswürfeln, das ist schon übel. Und wenn dann kein einziger weggerettet wird, dann ist es halt doof. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ihr wart ganz schön gierige Drecksäcke, ne?
Ja, manche Mitglieder aus der Gruppe ja, andere weniger.
Loot.
Aber ich sag mal so, als Zwerg war es mein Anliegen, Loot zu sammeln. Und da komme ich zu dem Thema, es hat mich gestört, dass man einen Raum durchsucht, Dann sieht man eine streunende Katze. Nee, Wandelsmonster. Ich war nah dran. Streunende
Katze. Wenn es mal so gewesen wäre.
Wenn es so gewesen wäre, waren große grüne Katzen.
Ja.
Und danach wurde die Karte einfach wieder zurück in den Pack gepackt und dann wurde wieder neu gemischt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder den gleichen Scheiß erwischt, darf ich das sagen, also den gleichen Müll, bleibt gleich. Das heißt, du gewinnst.
Nee, es wird immer schlimmer, weil du ja die Schätze ziehst du ja raus, die kommen nicht wieder zurück.
Ja, wenn ich Schätze ziehe.
Gut, ja. Aber ich sag mal so, ihr habt auch. Michi. Ihr habt's auch drauf.
Michi hat
Gold gefunden. Wir hatten zweimal Gold, einen Heiltrank, ich glaube, das war's
an dem Stärketrank habt ihr noch
gefunden. Stärketrank? Ja, okay, jetzt haben wir vier gute Sachen, dann hast du eine Falle ausgelöst, dann war einmal mit nichts und ich glaube, also fünf oder sechs wandelnde Monster auf jeden Fall.
Aber dann müsst ihr auch wieder gucken, das Deck hat ja, die Hälfte davon ist negativ und du hast ja gesagt, fünf oder sechs Monster, vier oder fünf Gegenstände, hält sich dann schon die Waage, nur habt ihr halt auch Karten gezogen, wenn es vielleicht nicht so angesagt war. Ihr wolltet halt durchsuchen.
Ja.
Michi wurde zum Verhängnis, dass er halt durchsucht hat. Dann kommt ein Ork, boxt ihn um und dann guckt Michi auf seinen Charakterbogen und sagt, oh, ich habe ja nur noch zwei Lebenspunkte. Ja, ich mache zwei Schaden, Michi ist tot. Ja. Also,
Und als Zauberer hatte ich vier Lebenspunkte überhaupt erst nur als Grundwert und erwischt dann auch so ein Monster, kriegt drei Schaden auf einen Schlag. Ich glaube, das war auch ein Ork.
Ja, auch ein Ork,
ja, zack, da steht man dann mit einem Lebenspunkt noch rum und die Heilzauber waren schon weg für den Rest der Bande. An sich ist die Story aber ja witzig, ne? Man geht die Räume so durch und guckt ein bisschen um und findet Orks und Skelette, alles das, was man will in so einem Fantasy-Abenteuer-Dungeon. Und soweit ich das jetzt noch überblicke, ist das Abenteuer auch so geblieben wie in der alten Version. Die Einführungsmission ist schon noch fast die gleiche, wenn nicht sogar, genau wird es nicht sein, weil die Monster wurden verändert. Das ist das, was ihr sagtet, dass in allen anderen Versionen weltweit hatten die Monster teilweise mehr Lebenspunkte. In der deutschen hatten damals alle Monster immer nur einen Lebenspunkt, was es halt vom Level her schon gesenkt hat. Und wenn das die einzige Sache ist, die angepasst wurde.
Genau, du konntest halt, egal ob das jetzt ein Chaoskrieger war oder ein Firmier, die wurden ersetzt, weil das sind ja GW-Modelle. Und das Spiel ist jetzt bei Hasbro, das heißt, aus den Firmieren sind Abscheulichkeiten geworden. Und aus dem Chaoskrieger sind Schreckenskrieger geworden. Im Endeffekt das Gleiche. Die sehen jetzt ein bisschen aus wie Sauron auf Steroiden.
Ja,
also haben Sauron. so einen
Aldi-Sauron, aber okay.
Ja, aber so ein dicker Schild, ein dicker Morgenstern. So. Und ihr seid halt in den einen Raum reingegangen, in dem diese zwei Typen drin waren, in dem zwei Schreckenskrieger drin waren. Die haben euch halt sehr lange beschäftigt und viele Ressourcen gekostet. Und spätestens ab da wart ihr halt, war es halt immer ein Entlangschlittern am Abgrund.
Ja, ist es auch geblieben. Und ich finde es, ehrlich gesagt, für eine Einführungsmission, und wir sind ja nun mal auch erfahrene Spieler in irgendeinem Sinn, auf jeden Fall, wir sind jetzt keine Noobs, auch nicht bei dem System und haben es ja sowieso schon gespielt oder andere Sachen, haben uns jetzt auch nicht so doof angestellt und schon überlegt, was ist immer das Cleverste, was man tun kann und haben auch, glaube ich, soweit immer was Cleveres erwischt.
Würfelglück.
Das war einfach. Aber haben es verloren. Das ist halt schon für ein Einführungsspiel krass. Also der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Ich weiß noch, damals
knackig gewesen.
Haben wir die erste Mission konntest du so durchspielen und hast auch nicht alle Zauber aufgebraucht, weil wann? Und eigentlich hat man sich so da durchgeschlacht und hat die Monster nur so weggebimst und jetzt.
Aber das fand ich gut. Also ich muss sagen, das hat mir gefallen als Dark Souls-Spieler.
Ich als Dark Souls-Spieler bin ja viel Schlimmeres gewohnt.
Viel Schlimmeres, genau. Also es wurde eingeblendet, sie sind tot, ist ja wunderbar, nächster Versuch. Ja. Also ich habe direkt Bock gehabt, das einfach nochmal zu probieren, einfach um aus den Fehlern davor zu lernen. Aber das Würfelglück kann ich natürlich nicht bestimmen, aber trotzdem, also es einfach nochmal zu versuchen, der Anreiz war da und ich finde es auch gut, dass es so schwer ist, weil im Vergleich zu Zombicide ist die erste Mission relativ leicht. Du metzest dich da einfach gut durch und dann geht es halt weiter zur nächsten. Und es wird halt peu à peu schwerer, aber du levelst halt da sehr viel stärker auf. Das war ja auch so eine Sache. Mhm. Wir haben keine Waffen gefunden, die uns irgendwie gebufft haben. Wir haben keine Erfahrungspunkte oder sowas. Wir mussten.
Ihr hättet jetzt nach dem Spiel hättet ihr was bekommen. Ihr hättet ja jetzt looten können noch, wenn ihr.
Ich habe Michi gelootet.
Also ich sag mal so: Es ist ja nicht so, dass ihr irgendwo auf dem Weg gestorben seid, sondern ihr seid ja im Bosskampf gegen die letzten zwei Gegner gefallen. Ihr habt ja den Gargoyle und den einen Schreckenskrieger, die haben euch ja den Gar ausgemacht. Und da war zum Beispiel auch das Problem, du wolltest den Schreckenskrieger einschläfern und dann habe ich halt direkt eine 6 gewürfelt. Tat mir auch leid, weil es wäre erzählerisch einfach cooler gewesen, wenn das geklappt hätte. Ja. Und Das hätte ich mir auch gewünscht. Ich hätte mich gefreut, wenn ihr es geschafft hättet. Ja, aber es hat halt nicht geklappt. Also, aber ihr habt es. Es war jetzt nicht, ihr habt das nicht schlecht gemacht. Ihr wart halt manchmal, habe ich mir gedacht, warum looten die jetzt? Aber na gut, okay.
Ja. Ich bin ein Zwerg, was soll ich tun?
Ja, nicht looten,
wenn glaub, du daran sterben kannst. Ich glaube, wir haben das Risiko einfach zu aber niedrig eingeschätzt.
Das ist ja eben das Thema, du willst ja Loot finden, eben um besseres Equipment zu bekommen, damit du mehr Chancen hast. Wir haben einen Heilzauber gehabt am Anfang. Zwei Heilzauber.
Ja.
Da auf lange Sicht reißt damit nichts, ne?
Du brauchst noch ein bisschen was. Du kannst ja, wie gesagt, du hast ja, du kannst Gold finden, das ist halt mit dem Risiko verbunden. Es gibt aber auch Story, also Missionsräume, in denen du dann halt einmal 84 Gold in der ersten Mission, einmal 120 Gold in der ersten Mission. Die hättet ihr bekommen. Da hätte ich euch darauf hingewiesen, wenn ihr jetzt nicht angefangen hättet zu durchsuchen, hätte ich gesagt, und ich suche mal den Raum. Und damit hätte man eine Waffe oder so kaufen können vielleicht. Und in der nächsten Mission, das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob man diagonal angreifen kann. Der Zauberer kann oft nichts machen, weil er halt im Nahkampf einfach, ist einfach eine Birne.
Ein Angriffswürfel.
So, der hat einen Angriffswürfel, aber wenn er diagonal angreifen kann, kann er immer diesen Angriffswürfel noch mit reintun. So. Kann immer noch mal sagen, ja, ich piek's am Barbar vorbei, den Goblin noch weg oder so.
Ja.
Und das hilft dann schon. Also das kann schon gut sein. Und man könnte den Stock ja auch jemand anderem geben. Oder man findet einen Beil und kriegt halt noch eine zusätzliche
Angriffswürfel. Aber das hat man halt am Anfang nicht. Aber was ich mir gerade so überlege ist, wenn wir nicht wieder zurück zum Eingang müssen, wir sind ja so eine Treppe runtergekommen, war erst das falsche Zimmer, haben wir gemerkt, müssen wir wieder hoch, nein, ist ein anderes Zimmer rein. Wenn man einfach überall die Türen eintritt und so mal reinlunst, Entschuldigung, falsches Zimmer und zum Boss durchrusht und dann versucht halt wieder zurück zu rennen, also den Boss legt, weil die anderen Monster kommen ja nach, aber eventuell sind die ja langsamer.
Nee, also ich kann dir sagen, dass die Mumie ist langsam, glaube ich, die geht nur 4 Felder. Der Schreckenskrieger geht 7 Felder.
Okay.
Und ihr würfelt ja 2W6.
Ja.
Und 7 ist ja schon, das ist schon gut, das ist schon der Durchschnitt.
Ja, der ist der Durchschnitt.
Weit.
Ist schon weit.
Weit.
Und die Abscheulichkeit ist auch relativ fix. Der Ork läuft 8 Felder, okay, der Goblin läuft 10 Felder.
Dann wäre das auch schon falsche Taktik
gewesen. Also da kommt, wenn du reinguckst, ist im Endeffekt, du machst dich jedes Loch auf, guckst rein und dann kann ich die Monster ja bewegen.
Ja.
Das ist halt das Ding. Ihr könnt euch ja nirgendwo verstecken.
Ja, am Hoidor kämpfst du auch nur gegen einen, denn immer wieder, die kommen halt.
Ja, aber da hättest du dich ja hinstellen müssen und kämpfen. Das ist
das wäre ein
Problem. Ihr müsst die schon nacheinander vorsichtig legen. Ihr hattet halt ein bisschen Pech. Ich würde es gerne nochmal spielen. Also,
definitiv.
Auch als Kampagne ist es ja echt besser geworden, glaube ich, in der Neuauflage als früher. Weil es schwer einzuschätzen, aber ich glaube, es ist Kampagne geworden.
Es gibt ja dieses Basisspiel, da sind ja anscheinend 14 Dinger drin, 14 Szenarien oder so. Dann gibt es Keller's Keep, dann gibt's Return of the Witchlord.
Eisschrecken.
Eisschrecken, ja. Spiegelmagierin. Dann gibt's noch eins für den Elf. Es gibt so Character Packs, die es früher gab. Und es gibt noch ganz, ganz viel Fan-Content.
Ja.
Zusätzliche Räume. Mhm. Hier, es gibt noch gegen die Ogerhorden. Das gibt's auch noch.
Mhm.
Und also ich muss mich jetzt outen, ne? Ich habe nie HeroQuest spielen können.
Jetzt ist es raus.
Das Spiel war teuer. Ich habe das nicht gekriegt. Und dann habe ich relativ früh ist dann, aber mit 15, 16, halt Warhammer angefangen. Und dann war HeroQuest halt so schon alt. Und ich habe ja was viel Cooleres.
Das ist wie
so.
Die Kinder.
Schon.
Und deswegen ist es für mich so ein neues Erleben. Und ich will das unbedingt spielen. Jetzt brauche ich halt nur eine Gruppe, mit denen ich das zocken kann. Und deswegen habe ich mir auch so gewünscht, dass ihr gewinnt, dass man dann vielleicht sagt, hey, guck mal, jetzt könnt ihr euch was kaufen und dann, ihr habt euch jetzt da durchgemetzelt. Es ist halt im Total Party Kill geendet. Beim nächsten Mal dann vielleicht.
Kleiner Downer.
Ja, kleiner Downer, aber HeroQuest macht halt auch unheimlich viel Spaß und es war halt einfach cool, wenn man sich dann so, müsst ihr zugeben, ihr habt euch bei jedem Kill, habt ihr euch gefreut, habt euch gegenseitig angefeuert, habt gejubelt. Ja. Sogar du hast ja mal einen Goblin gelegt mit nur einem kleinen Stock.
Mit einem Kampfwürfel, ja. Gezaubert habe ich noch mehr, aber im Nahkampf sogar auch einen Goblin ausgenockt.
Und das da haben halt alle gejubelt und im Endeffekt hätte man das gefilmt und wären wir 10 Jahre alt gewesen, hättest du halt genau diese Werbung gehabt, die du in den 80ern, 90ern da so gezeigt hast. Also HeroQuest ist kein Geheimtipp, das ist mir klar. aber es ist ein richtig schönes, spaßiges Spiel. Ja.
Ja.
Und das war es eigentlich auch, ne?
Oh,
ja. Das war's. Das war alles, über was wir gespielt haben.
Wir hätten gerne noch, ich sehe es hier gerade direkt vor mir, Fallout gespielt.
Ja.
Weil wir alle so ein bisschen im Fallout-Fieber drin sind, durch die Serie,
ich durch die Spiele. Ich habe mir die Regel noch zweimal durchgelesen.
Naja, schau mal.
Wir wollten auch noch eine Brawler-Kane-Meisterschaft ausspielen. Ja. Ich habe sogar einen Pokal gemacht. Ja. Wir hatten alle Felder dabei und haben es zeitlich nicht geschafft.
Das Ding ist, wenn man dann doch in großer Runde ist, dann überlegt man halt, teilen wir uns jetzt in zwei, drei Gruppen auf oder spielen wir lieber doch was Großes zusammen, was einfach auch lustiger und spaßiger ist. Und wenn man sich mal zusammenfindet, dann war es dann auch die bessere Entscheidung, The Thing 3-4 Stunden abends zu spielen,
als dann nochmal ein neues Tabletop kann.
Genau. Ja. Es ist einfach, es sind diese großen Spiele, die man halt viel zu selten auch auf den Tisch kriegt, weil du diese Gruppe brauchst.
Ja. Und jetzt gerade nimmt Sepp.
Sepp gönnt sich jetzt hier gerade den letzten Schluck von seinem kalten Kaffee von Hachenburger.
Ja, das ist sehr lecker.
Haben wir gesponsert bekommen von den Jungs. Das war sehr nett, damit wir dieses Pfingstwochenende keine trockenen Kehlen bekommen. Yes. Danke dafür an dieser Stelle.
Hat funktioniert und auch das Helle ist voll geil.
Ja, das war super.
Wir müssen aber
das Rad da waren ja nur zwei Stück.
Waren nur zwei Radler.
Genau, aber die waren super lecker.
Da habe ich keins probiert, gab es ja nur zwei Stück. Das Ding ist, wir haben einfach jetzt alles auch aufgebraucht.
Ja.
Das ist ein bisschen, müssen wir nochmal anklopfen.
Schauen wir mal.
Das gibt es ja hier unten bei mir nicht.
Nee, das gibt's nicht.
Deswegen
noch nicht, wer weiß.
Ja, wir verbreiten es einfach.
Spread the word.
Spread the word, spread the kalten Kaffee. Okay, also danke für Hachenburger fürs Sponsoring der Getränke an unserem Wochenende. Das sei hier auch nochmal erwähnt. Nachdem wir jetzt hier fertig sind, Daniel, du musst jetzt los.
Ja.
Steven, wir zocken jetzt mit Husho noch irgendwas. Michelle ist auch noch da. Hannes ist einfach zu müde. Der war dieses Wochenende auf der Kriminale in Hannover. So eine Autoren.
Hat er den Fall Truppe gelöst? Da.
Weiß ich nicht, aber das ist so ein, der ist in so einem Autoren. Club klingt blöd, aber das heißt das Syndikat und da ist der drin und die machen immer so eine Veranstaltung einmal im Jahr und da treffen sich alle Syndikatsmitglieder. Da kannst du aber auch nur als Syndikatsmitglied rein, ist so ganz exklusiv, voll cool. Also man muss auch ein Buch, man muss auch schon was geschrieben haben, du kannst jetzt nicht einfach da sagen, oh, ich mach da mal mit und nenn mich Autor. Nee, nee. Mhm. Also beneidenswert, wenn man Autor ist. Schon sehr cool und aber deswegen
kommt nicht weniger Spaß.
Ja, das ist richtig. Ja. Wobei der ist so müde. Der ist so müde, der muss die Nacht zum Tag gemacht haben. Das heißt, der muss richtig Spaß haben. Das ist richtig schön. Das freut mich für ihn. Aber beim nächsten Mal ist er wieder dabei.
Ja.
Okay, das war's. Danke, Daniel. Danke, Steven.
Danke dir.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Ciao, ciao.
Tschö.
Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys. Gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns entweder eine Spende über paypal@magabotato.de zukommen lasst oder uns auf www.patreon.com/magabotato abonniert. Weiterhin freuen wir uns auch immer über gespendete Stunden für Auphonic. Den Button hierfür findet ihr auf unserer Website www.magabotato.de. Vielen Dank fürs Hören und bis bald!